Deutschlandfunk, Medias Res.
Noch bis 16 Uhr mit Bernd Lechler. Unter anderem folgende Medienthemen haben wir in der nächsten halben Stunde. Mediziner und Gesundheitsexperten fordern ganz konkrete Maßnahmen von Facebook, Twitter und Google gegen Desinformation beim Thema Corona. Welche genau und was kann das bringen? Die Republika findet dieses Jahr nur im Netz statt. Wie klappt das? Und in den Apotheken liegt eine neue Zeitschrift aus, der Digitalratgeber. Welche Idee und welches Geschäftsmodell steckt dahinter? Einen offenen Brief an Facebook, Twitter und Google haben über 100 Ärztinnen und Ärzte, Krankenpfleger und Gesundheitsexpertinnen geschrieben. Sie haben den Brief ins Netz gestellt und ihn heute auch noch als ganzseitige Anzeige in der New York Times veröffentlichen lassen. Aus Deutschland hat unter anderem Christian Drosten mit unterschrieben, Virologe von der Berliner Charité, oder auch Melanie Brinkmann, Virologin vom Institut für Genetik an der TU Braunschweig. Was das Medizinpersonal da fordert von den Medienriesen aus dem Silicon Valley, das setzt sich mein Kollege Christoph Sterz genauer angeschaut. Erstmal, was steht drin im offenen Brief?
Ja, die Unterzeichner, die wollen, dass Facebook und Co. besser gegen Desinformationen vorgehen, also gegen so Verschwörungsbotschaften, dass irgendeine böse Macht das Coronavirus absichtlich in die Welt gesetzt hat zum Beispiel, oder gegen vermeintliche Studien, dass angeblich irgendein Medikament ganz besonders gefährlich ist oder ganz besonders wirksam gegen das Virus. Und Christoph Schott, das ist einer der Initiatoren dieses Briefs, der hat mir erklärt, warum das gefährlich ist, gerade während der Corona-Krise.
Wir haben eben auch gesehen in verschiedenen Studien, die wir gemacht haben, wie weitreichend das eben ist. Also, dass Millionen von Menschen das sehen und in die Irre geführt werden. Und deshalb ist es gerade jetzt in diesen Zeiten wichtig, weil jeder Mensch, der, sagen wir mal, an eine so eine Fehlinformation glaubt, eben dazu beitragen kann, vielleicht jemand anders anzustecken, weil er es nicht so ernst nimmt oder sich selbst in Gefahr bringt. Und deshalb können in dem Fall eben Fehlinformationen sogar Menschenleben in Gefahr bringen.
Ja, und das bestätigen auch die Mediziner in einem offenen Brief, eben weil die tatsächlich zum Beispiel schon Patienten hatten, die Desinfektionsmittel getrunken haben oder die sich auch viel zu lange nicht helfen lassen wollten, weil sie dachten, dass das ja eh nur eine kleine Grippe ist.
Das heißt, das ist die missliche Lage. Was sollen Facebook, Google und Twitter nach Ansicht der Ärzte und der anderen jetzt genau machen?
Ja, die sollen vor allem zwei Sachen tun. Erstens, gefährliche Lügen nicht mehr so prominent anzeigen, also zum Beispiel unseriöse Seiten, so Fake-Schleudern sollen die rausnehmen aus dem Algorithmus, der bei Facebook sonst dafür sorgt, dass ich die Inhalte in meiner Timeline ganz weit oben angezeigt bekomme. Und das zweite ist, dass Facebook, Google und Twitter ihren Nutzern Bescheid geben sollen, wenn sich im Nachhinein rausstellt, dass sie da gestern oder wann auch immer eine gefälschte Nachricht geteilt oder geliked oder kommentiert haben. Und diese Falschnachricht soll dann auch richtiggestellt werden.
Haben Sie vielleicht ein Beispiel? Also was für ein Mechanismus könnte da ablaufen?
Ja, also nehmen wir mal an, wenn ich jetzt mal mit all meinen Freunden bei Facebook die Nachricht teile, dass ich das Coronavirus einfach so mit heißem Wasser weggurgeln kann, was ja völliger Quatsch ist, ne? Also, und diese Nachricht dann im Nachhinein von unabhängigen Faktencheckern als falsch eingestuft wird, einfach weil sie falsch ist, dann könnte ich sowas angezeigt bekommen wie, hey Christoph, du hast da letztens diese Sache mit dem heißen Wasser geteilt, stimmt aber gar nicht, weil sich so ein Virus nie einfach so rausspülen lässt. So. Und wenn du ansonsten noch verlässliche Infos zum Coronavirus haben willst und gucken willst, was stimmt und was nicht, dann geh doch mal auf die und die seriöse Seite, zum Beispiel auf die Seite von der Weltgesundheitsorganisation.
Dann wäre das gerade gerückt, aber wäre das denn nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein bei dieser Masse an Falschnachrichten?
Ja, das ist tatsächlich die große Frage, aber es könnte vielleicht doch ein hilfreiches Instrument sein. Dieser Ansicht ist zumindest die Nichtregierungsorganisation AWAS. Die hat nach eigenen Angaben über 60 Millionen Mitglieder, setzt sich unter anderem gegen Desinformation ein, und AWAS steckt eben auch hinter diesem offenen Brief, der jetzt veröffentlicht worden ist. Und die haben auch vor kurzem eine Studie zum Thema in Auftrag gegeben, die besagt, dass wenn Menschen im Netz so eine Korrektur angezeigt bekommen, dass fast 50% der Leute sagen, ungefähr die Hälfte also, ah, okay, dann war da wohl was falsch, das werde ich nicht mehr so weiterverbreiten. Und deshalb hofft AWAS jetzt eben, dass Facebook und Co. reagieren.
Und wenn die reagieren, was können sie tun oder wird die das überhaupt interessieren? Es gibt ja dieses Thema schon lange auch in der Politik mit der Desinformation über die sozialen Medien.
Ja, richtig. Mir hat zum Beispiel ein Facebook-Sprecher mitgeteilt, dass sie ja schon jetzt strikt gegen Fehlinformationen vorgehen, so viel zur PR. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass zum Beispiel Facebook während der Corona-Krise schon was geändert hat. Die haben angekündigt, allgemeine Warnhinweise anzuzeigen von Leuten, die gefälschte Nachrichten weiterverbreitet haben. Allgemeine Warnhinweise, aber eben keinen konkreten Hinweis, was ich da denn genau Falsches verbreitet habe. Bei YouTube gibt es da auch ein bisschen Bewegung, da sollen so Infotafeln angezeigt werden, wobei ich dann direkt darunter die Verschwörungsvideos doch trotzdem anklicken kann. Und vor allem Facebook argumentiert, dass unklar ist, ob das mit diesem Richtigstellen überhaupt wirklich so viel bringt oder ob das nicht vielleicht sogar den gegenteiligen Effekt haben kann, dass sich Verschwörungen und so weiter noch viel mehr in den Köpfen festsetzen. Ja, aber vielleicht ändert sich diese Haltung ja auch noch zum Beispiel eben wegen dieses offenen Briefs der Medizinerinnen aus aller Welt.
Christoph Sterz über neue Forderungen aus der Medizin an die großen Internetkonzerne im Kulturnachmittag im Deutschlandfunk. Mit Beginn der Corona-Krise sind ja die Lügenpresse-Rufer etwas stiller geworden. Jetzt werden die aber wieder aktiv, inklusive Angriffen auf Journalisten. David Donschen über die neuesten Entwicklungen.
Laut Polizei hatten sich um die 400 Menschen auf der Wiese vor dem Bundestag versammelt, um gegen die Corona-Beschränkungen zu protestieren. Bei der nicht angemeldeten Demo ist ein Kamerateam des ARD-Hauptstadtstudios angegriffen worden. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie ein Mann nach einem Tontechniker des Teams tritt. Die Polizei nahm den Täter sofort fest. Das Kamerateam blieb unverletzt, wie die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Tina Hassel auf Twitter berichtete. Sie verurteilte den Angriff. Über Lautsprecher forderte die Polizei die Demo-Teilnehmer mehrfach dazu auf, die Wiese vor dem Bundestag zu verlassen. Am Ende lösten die Einsatzkräfte die Versammlung auf. Zu der Demo aufgerufen hatte der vegane Koch und Unternehmer Attila Hildmann. Hildmann ist in den vergangenen Tagen mit wirren Verschwörungstheorien aufgefallen. In einer Chatgruppe und auf Facebook schreibt er von einer neuen Weltordnung. Hildmann behauptet unter anderem, Microsoft-Gründer Bill Gates würde hinter dem Coronavirus stehen. Bereits am 1. Mai war ein Kamerateam der ZDF-Heute-Show in Berlin angegriffen worden. Das Team hatte zuvor am Rosa-Luxemburg-Platz auf einer Anti-Corona-Demo gedreht. Die Täter sollen laut Berliner Staatsanwaltschaft zum Teil der linken Szene angehören.
Alle möglichen Veranstaltungen müssen derzeit ins Netz umziehen und welche, wenn nicht die Republika, könnte digital wirklich gut stattfinden. Die nach eigenen Angaben europaweit größte Digitalkonferenz. Die bietet seit heute Vormittag 50 Programmpunkte mit knapp 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Unter dem Motto ASAP, as soon as possible heißt es, werden die Diskussionen und Gespräche online übertragen. Gesprochen werden soll laut Festivalleiterin Alexandra Wolf über jene Themen, die keinen Aufschub dulden. Und welche das sind, weiß mein Kollege Moritz Metz, der virtuell dabei ist. Herr Metz, wie sieht die Republika-Ausgabe im Internet-Exil aus?
Ja, das ist eine Art Bildungsfernsehen geworden mit vier gleichzeitigen Streamkanälen, darin Vorträgen und Debatten. Optisch ist das Ganze angelehnt an eine News-Fernsehsendung mit vielleicht sogar absichtlich billiger, krachiger TV-Ästhetik, mit tickernden News-Fanfaren, mit einer sich drehenden Weltkugel, die auf dem Kopf steht und eher schlechten Greenscreen-Effekten. Und aus diesem Studio gibt es Interviews und Zuspielungen, meist voraufgezeichnete Gespräche. Natürlich ist das Ganze viel kleiner und kürzer als normalerweise vor Ort, eben nur einen Tag, 50 Programmpunkte ungefähr, statt vormals über 1000. Und am Vormittag, als es losging, war die Seite erstmal überlastet, aber die Streams laufen und die Zuschauerzahlen bewegen sich bislang eher im niedrigen vierstelligen Bereich.
Das war jetzt vor allem das Format, wie es ausguckt. Was passiert denn inhaltlich?
Ja, da kommen Menschen zu Wort, vom Außenminister Heiko Maas über den YouTuber Rezo bis hin zu bewährten Republika-Figuren wie der Aktivistin Kypra Gemüsei oder der Autorin Katrin Passig. Und thematisch geht es natürlich oft um die Auswirkungen der Corona-Krise, aber auch um Wege gegen die andere aktuelle große Krise, nämlich die Klimakrise. Es geht auch um netzpolitische Themen oder den Umgang mit Verschwörungstheorien. Ein Kanal, der beschäftigt sich nur mit den Auswirkungen von Corona auf das Thema Arbeit, also was macht das Homeoffice mit den Menschen. Und in einem weiteren Tag die Partnerkonferenz Media Convention Berlin. Da geht es beispielsweise um Lokaljournalismus in Corona-Zeiten.
Nun wird ja in diesen Corona-Zeiten alles gestreamt, vom Theatertreffen bis zum DJ-Set oder vom Pianistenauftritt. Von so einer digitalen Digitalkonferenz erwartet man sich ein bisschen was Besonderes, ein bisschen was Partizipatives. Gibt es denn interaktive Momente und wie gut funktionieren die?
Ja, die Republika fußt natürlich auf Social Media schon seit ihrem Anfang und diese interaktiven Momente bestehen aus 5 Diskussionsräumen, den sogenannten Deep Dives, wo alle Zuschauenden die Themen im Anschluss per Chat und Audiokonferenz mit den Vortragenden nochmal diskutieren können. Das funktioniert bislang ganz gut, aber so voll scheinen die Räume auch noch nicht zu sein. Vielleicht liegt es auch am Einsatz der viel kritisierten Videokonferenz-Software Zoom, die trotz Nachbesserungen immer noch einigen als Sicherheitsalbtraum gilt, aber laut den Machern derzeit die einzig stabile Lösung war für größere Menschenmengen.
Für die Republika charakteristisch war immer auch so eine gewisse Nähe zu Partnerorganisationen und Unternehmen. Wie ist das jetzt, wenn es rein digital abläuft?
Also naturgemäß gibt es nicht diesmal den sonst sehr großen Eingangsbereich mit vielen Partnerständen. Der erinnert fast an diese Zwangs-Shopping-Zonen in Flughäfen, wo man da erstmal durchläuft, um diesen ganzen Laden zu finanzieren. Auch diesmal gibt es aber einige Partner, von Suchmaschinenbetreibern über eine große Kommunikationsagentur, über die Kultursanatsverwaltung in Berlin bis zur Stadtreinigung und aber auch nicht kommerziellen Organisationen. Und die, muss man schon sagen, erhoffen sich natürlich alle Öffentlichkeit. Und so präsentieren die Partner und Sponsoren der Republik zum Beispiel fast die Hälfte der Programmpunkte, die im Kanal 1 der Republika stattfinden. Dass sich jetzt Sponsoren auf die Bühne kaufen können und eigene Leute auch dorthin entsenden können, das war früher schon auch genauso, nur weniger prominent präsentiert. Der Mitbegründer und Geschäftsführer Andreas Gebhardt sagte uns, dass die Vielschichtigkeit der Partner zwar essentiell sei, um die Veranstaltung durchführen zu können, wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen, aber Unabhängigkeit sei bei der Republika trotzdem gewährleistet, beispielsweise mit einer Moderation durch unabhängige ExpertInnen.
Wie immer haben wir die besten Moderatorinnen, Moderatoren ausgewählt, um Diskussionen zu führen. Und was uns überhaupt nicht in den Kram passen würde, dass einzelne Akteure, die bei uns dabei sind, ein Agenda-Setting betreiben. Wir sind als Plattform für die digitale Gesellschaft ja genau deswegen angetreten, weil wir die unterschiedlichen Genres der digitalen Welt zusammenbringen.
Republika-Geschäftsführer Andreas Gebhardt. Herr Metz, das Schöne an Konferenzen, wenn man da natürlich auch wegen der Inhalte und der Information hingeht, sind dann ja für viele Besucher die Pausen, wo man dann Menschen trifft. Normalerweise. Und das kann aber auch das tollste Digitalfestival nicht wirklich ersetzen, oder? Also würden Sie nochmal hingehen, digital?
Also für den persönlichen Austausch wurde ein virtueller Innenhof geschaffen, wo sonst auch die Besucherinnen eben herumstehen und quatschen. Aber ich muss sagen, ich habe da reingeschaut, die Stimmung ist nicht ansatzweise so euphorisch wie sonst immer, wenn man sich halt im Frühling wieder trifft mit in echt und anstoßen kann. Man kann sich dort zwar auch eine digitale Currywurst kaufen, um die von Einnahmeausfällen betroffenen Gastronomen zu unterstützen. Es gibt auch einen digitalen Kunstraum, wo sich alle zusammen pixelmalend an einer Wand verewigen können. Abends werden auch DJ-Sets gestreamt oder eine preisgekrönte Doku gezeigt. Für mich wirkt aber die Exilrepublika so prototypisch und unfertig sie auch bewusst gehalten ist, weil man natürlich erstmal mehr Fragen darüber hat, was funktioniert, als Antworten, eher wie eine mittelmäßige Ersatzdroge als ein jetzt fertiges neues Format. Es gibt da teils gute, wichtige Inhalte, natürlich, aber das Live-Ereignis ist bislang wenig mitreißend und da kann man sich genauso die persönlichen Highlights später im Mitschnitt ansehen.
Mein Kollege Moritz Metz besucht heute die erstmals ausschließliche digitale Republika Digital- und Gesellschaftskonferenz. Danke nach Berlin. Gucken kann man das ansonsten noch bis heute Abend im Stream auf republika.tv. Digitalisierung hat das Potenzial, die Versorgung von Patienten erheblich zu verbessern, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einem Interview des Digitalratgebers. Das ist eine neue Zeitschrift, die es kostenlos in Apotheken gibt. Auf knapp 150 Seiten geht es da um Gesundheit, Apps und elektronische Rezepte und digitale Medizin. Dieser Digitalratgeber kommt aus dem Wort- und Bildverlag, genauso wie die Apothekenumschau, der Seniorenratgeber oder das Heft Baby und Familie. Das heißt, die Apotheke wird so allmählich zum Kiosk. Dabei hat dieser Verlag ein ebenso interessantes wie umstrittenes Geschäftsmodell. Burkhard Schäfers berichtet.
Videosprechstunde, Apps auf Rezept, digitale Patientenakte. Das neue Apothekenmagazin Digitalratgeber berichtet über Themen, die für viele nach ferner Zukunft klingen dürften. Denn wer an Arztpraxen und Apotheken denkt, hat eher Faxgerät und Papier vor Augen als Roboter und Chatbots.
Trotzdem gehen wir an die Themen mit einer positiven Haltung heran. Nicht mit so einer Generalverdachtsskepsis, alles neu, alles komisch, alles verdächtig, machen wir es lieber nicht, sondern wir wollen es positiv begleiten.
Chefredakteurin Nina Buschek sagt, dass es für den Digitalratgeber einen Markt gebe. Patientinnen und Patienten, aber auch Beschäftigte in Kliniken, Apotheken oder Krankenversicherungen.
Weil wir in der Veränderung eine große Chance sehen. Bei aller angemessenen Kritik an den Punkten, wo immer es nötig ist, glauben wir, dass die Medizin leistungsfähiger machen können, dass die aber auch dem einzelnen Menschen mehr Möglichkeiten der Teilhabe bieten können. Und deswegen glauben wir, dass dieser Gesamtkomplex der Veränderung eine eigene Publikation verdient, die die Veränderung begleitet und die sie erklärt und die auch die Chancen und den Nutzen aufzeigen kann.
Neben dem Magazin gibt es ein täglich aktualisiertes Online-Portal, ein Newsletter und einen Podcast. Die gedruckte Erstauflage der Zeitschrift aus dem Wort- und Bildverlag ist enorm. 650.000 Exemplare gingen an deutsche Apotheken. Sie können das knapp 150 Seiten dicke Magazin kostenlos an ihre Kundinnen und Kunden verteilen. Kostenlos deshalb, weil die Firma Noventi als großer Anzeigenkunde dabei ist. Das Unternehmen verkauft Branchensoftware für Apotheken und Pflegedienste. Journalistische Abhängigkeiten schaffe dies nicht, sagt Chefredakteurin Buschek.
Es gab beim Wort- und Bildverlag nie gekaufte Artikel und es gibt die auch beim Digitalratgeber nicht und wird sie auch nicht geben. Trotzdem sind wir natürlich in einem Bereich, wo wir viel mit Innovationen und neuen Produkten zu tun haben, auch näher am Produkt dran, aber das immer mit der größten journalistischen Sorgfalt.
Im ersten Digitalratgeber spricht Gesundheitsminister Jens Spahn über Gesundheits-Apps. Eine Psychologin über die, Zitat, oft unbegründete Angst vor Technik. Und mehrere Patienten schildern, wie ihnen digitale Technik im Alltag hilft.
Es geht zumindest darum, ein bestimmtes Thema zu setzen und ein bestimmtes Thema positiv zu besetzen.
Sagt Christoph Neuberger, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin. Sein Schwerpunkt, die Digitalisierung von Medien.
Mir ist es jedenfalls schwer gefallen, irgendwas Kritisches zu finden, was nun in irgendeiner Form gegen Digitalisierung von Gesundheit und Medizin gesprochen hätte. Es geht, glaube ich, nicht so direkt darum, bestimmte Produkte konkret nun besser zu verkaufen, sondern es geht einfach darum, die Stimmungslage zu verbessern, aufzuklären auch, was ja durchaus nicht unredlich sein muss. Aber es ist gleichwohl am Ende dann auch ein ökonomisches Interesse, das sich damit verbindet. Deshalb würde ich das nicht mehr als rein journalistisches Produkt betrachten wollen.
Zudem ist der Medienwissenschaftler skeptisch, ob die Apotheken mitziehen. Vorbild für den Vertrieb des Digitalratgebers dürfte die Apothekenumschau sein, ebenfalls vom Wort- und Bildverlag. Die Apotheken kaufen das Heft und verschenken es an ihre Kunden. So mancher Inhaber dürfte nicht gerade begeistert sein, mit der kostenlosen Erstausgabe das Interesse anzukurbeln und dann womöglich bald weitere Abokosten zu haben. Hinzu komme, so Neuberger,
die Apotheken leben ja davon, dass sie die Kundschaft vor Ort haben. Während in dem Angebot nun ganz deutlich für eine Digitalisierung geworben wird, also auch zu einer Rationalisierung, auch was den Medikamentenvertrieb angeht. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob die Apothekerinnen und Apotheker wirklich den Eindruck haben, dass sie was für ihre eigenen Interessen damit machen, wenn sie die Zeitschrift weiter verbreiten. Oder ob sie nicht eher den Eindruck haben, dass ihnen hier quasi die Kundschaft abgeworben werden soll.
Die Resonanz der Apotheken auf den Digitalratgeber sei positiv, heißt es beim Verlag. Aber das Magazin positioniert sich auf einem umkämpften Markt. Zum Thema Gesundheit und Digitalisierung gibt es etliche Newsletter von Unternehmen und Verbänden, Kundenzeitschriften von Krankenkassen, Sonderbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften. Chefredakteurin Nina Buschek zeigt sich dennoch optimistisch, was die Zukunft des Digitalratgebers angeht.
Wir lernen jetzt aus dem Feedback und aus dem Nutzungsverhalten für unsere Digitalangebote und wir planen eine weitere Printausgabe bzw. weitere Printausgaben, voraussichtlich noch in diesem Jahr.
Burkhard Schäfers berichtete über den neuen Digitalratgeber aus der Apotheke. Wenn in Deutschland vom Sprachpapst die Rede ist, dann handelt es sich um Wolf Schneider. In seinen eigenen Worten der meistgelesene Stillehrer deutscher Sprache. Heute wird Schneider unglaubliche 95 Jahre alt. Er hat Generationen deutscher Journalistenschüler in Büchern oder direkt als Leiter der Henry-Nannen-Schule beigebracht, möglichst wenig Anglizismen und möglichst einfache Sprache zum Beispiel zu benutzen. Seine Strenge war dabei legendär und auch seine nicht nachlassende Energie, mit der er inzwischen online seine Erkenntnisse weitergibt, wie zum Beispiel dieses hier.
Also ich nehme mal an, Sie haben was geschrieben und ins Netz gestellt. Und nun möchten Sie etwas Schönes, Schwieriges und statistisch leider sehr Seltenes erreichen, dass Sie auch noch gelesen werden. Das Ganze lässt sich in 2 Dutzend Faustregeln zusammenfassen. Ziemlich einfacher eigentlich und gleich mal diese. Ein Wort ist umso verständlicher und so umso angenehmer zu lesen, umso weniger Silben es hat. Was zum Beispiel halten Sie vom Paradigmenwechsel? Der hat 6 Silben, 4 davon griechisch. Man könnte ja Kurswechsel sagen, das ist ziemlich dasselbe, das hätte 3 Silben. Oder Wechsel, 2. Oder Wandel, 2. Oder Wende, 2. Oder Schwenk, 1 Silbe.
In meinem Arbeitszimmerregal steht er auch. Und ganz viele seiner Ratschläge und Stilbefehle gelten heute wie vor Jahrzehnten. Also danke, Wolf Schneider, und alles Gute zum 95.
Die Schlagzeile von morgen.
Angela Brünjes, Ressortleiterin und zuständig für Lokales, Campus und Kultur beim Göttinger Tageblatt. Schneller Start nach Kriegsende. Und das Thema dreht sich um die Universität Göttingen, die bereits im September 1945 wieder den Studienbetrieb aufnahm. Und zwar gleich mit 4.000 Studenten.
Das war die erste Hälfte des Kulturnachmittags. Im Deutschlandfunk geht noch bis 5:30 weiter. Bis hierher am Mikrofon war Bernd Lechler. Schönen Nachmittag.